Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt die Stunde Schlaf, die es mehr gab heute Nacht, genutzt. Meine zwei Jungs halten nichts von der Stunde mehr. Die haben kein Interesse an Zeitumstellung, die freuen sich nicht über die Stunde, die sind trotzdem ready. Aber ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Ich war ausgenockt für fast zwei Wochen krank, liegend. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen starten dürfen und so ein bisschen den Aufbruch der letzten Wochen mitnehmen dürfen. Wir hatten Gemeindeforum, wir hatten Taufen, wir hatten letzte Woche den Frühstücksgottesdienst. Und ich habe beim Gemeindeforum darüber gesprochen, dass wir einen Baum mitgebracht und hatte das Bild des Baumes, was wir tun wollen in der nächsten Zeit, wo unser Schwerpunkt liegen soll, wo unsere Pfeiler sein sollen als Gemeinde in der nächsten Zeit. Und ein Punkt da war, in liebevoller Gemeinschaft Jesus kennenlernen. Ein anderer Punkt war, in der Gemeinschaft ihm dienen, als und durch die Gemeinschaft ihn bekannt machen. Und wir wollen jetzt starten mit einer Reihe, die heißt, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Wie geht das praktisch? Was bedeutet das? Wie sieht es konkret aus? Was hat sich Gott gedacht, wie wir miteinander umgehen sollen? Wie streiten wir? Habt ihr euch das überlegt? Es gibt Streit, es gibt Konflikte, es gibt Uneinigkeit. Aber wie will Gott, dass wir streiten in der Gemeinde? Wie will er, dass wir uns ermahnen? Wie will er, dass wir mit unseren Ressourcen umgehen? Mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft? Wie möchte er, dass wir mit unseren geistlichen Gaben umgehen? Mit dem, was wir können, rauslesen können aus der Bibel. Vielleicht hat jemand eine Begabung, wirklich ein tiefes Bibelverständnis zu haben. Was bedeutet das im Kontext der Gemeinschaft? Das wollen wir uns anschauen. Und heute, die heutige Predigt, die darf so ein bisschen Unterbau sein, für uns ganz persönlich. Wir gehen in jedes dieser Themen praktisch rein, aber heute wollen wir uns schauen, was ist der theologische Unterbau, was ist da ganz persönlich mit uns? Was bringe ich mit in die Gemeinschaft? Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, was wir tun, dann gibt es ein paar Themen, an denen wir nicht vorbeikommen. Und ein Thema ist die Liebe. Und Gemeinde ist ja ein spannender Ort, weil in der Gemeinschaft machen ja die einzelnen Glieder die Gemeinschaft aus. Also stellt euch vor, es ist eine Gemeinschaft nur aus Frauen, die wird anders aussehen als eine Gemeinschaft nur aus Männern. Und eine Gemeinschaft aus Schichtarbeitern in einer Fabrik wird anders aussehen als eine Gemeinschaft aus Vermögensverwaltern. Eine Gemeinschaft in Südamerika wird anders aussehen als eine Gemeinschaft in Ungarn. Das können alles Hasenzüchter sein, aber die Gemeinschaft wird unterschiedlich aussehen. Und jetzt kommt es bei uns dazu, so als Essenz durchwoben durch alles, dass wir uns nicht vorrangig einfach nur als Gemeinschaft sehen. Einfach nur gemeinsam, weil gemeinsam. Sondern wir sind eine Gemeinschaft mit einem Ziel, mit einem Auftrag. Nämlich Jesus ähnlicher werden. Jüngerschaft, Nachfolge. Und dabei so viele Menschen wie nur möglich mitnehmen. Das sind wir als Gemeinschaft. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass wir gemeinsam auf einem Weg sind. Das dürfen wir uns bewusst machen. Und dieser Weg, er beinhaltet Veränderung. Er beinhaltet Loswerden von Alten und Anziehen von Neuem. Der beinhaltet persönliche Erkenntnis, Gottes Offenbarung. Es geht ganz viel mit mir. Ich kann nicht von der Kanzel aus sagen, wie zu einem Hasenzüchterverein, wir züchten jetzt nur noch weiße Kaninchen. Das ist unser Ding. Ich kann das hier nicht sagen und sagen, wir werden jetzt alle 10% heiliger bis nächsten Sonntag. Wir werden alle unsere Sünden los. Und ihr? denkt euch, ja wie? Nein, es braucht euer persönliches Suchen. Es braucht jeden Einzelnen von uns, der diese Gemeinschaft prägt, durch seine Suche nach Gott. Suche nach Gottes Erkenntnis. Nur wenn wir alle suchen, nur wenn wir alle Richtung Jesus laufen, verändert sich unsere Gemeinschaft zu Jesus hin. Dass wir eine Verkörperung werden von dem, was Jesus ist. Weil das ist unser Ziel. Deswegen sind wir hier. Wir wollen so werden wie Jesus. Das ist Nachfolge, ganz tief drin. Es reicht nicht, wenn wir als Leitung beten. Es reicht nicht, wenn wir als Leitung Bibel lesen. Es reicht nicht, wenn wir euch die Predigt erzählen und noch so super predigen. Das tut's nicht. Wir sind nicht die allerbesten Prediger, wir sind nicht die besten Musikanten, wir sind nicht die besten Moderatoren, wir sind nicht die beste Leitung. Selbst wenn wir es wären, es wird nicht reichen. Es kommt auf uns an, auf jeden Einzelnen von uns hin zu Gott. Hin zu Jesus, ihm ähnlicher werden. Und es bewegt mich wahnsinnig, dass ich in der Bibel ganz viele Geschichten sehe. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie Leute mit Verantwortung in der Bibel starten und wie oft sie enden und wie sie enden. Selbst David, Salomon, Gideon, Mose. Schaut euch mal deren Enden an, was da passiert ist. Manchmal gar nicht so super. Die schneiden gar nicht so gut ab am Ende. Sie sind von Gott gebraucht, von Gott geliebt. Männer nach dem Herzen Gottes zu David. Aber sie lassen aus. Viele. Schaut euch das an. Und mich treibt's um. Mich macht's verrückt, wenn ich sehe, wie wir auslassen. Wenn ich sehe, wenn Leute auslassen, wie ich selber auslasse. Es gibt in Sprüche 4 den Vers: Vor allem achte auf dein Herz, denn aus ihm geht das Leben hervor. Das spreche ich euch zu. Heute Morgen vor allem achte auf dein Herz. Schau, wie du bist mit Gott. Schau, was passiert. Und dafür bete ich noch, weil es ist wichtig. Jesus, ich bitte dich, komm du zu uns, sprich du zu uns, zeig du uns unser Herz und zeig du uns, was da stimmt und was da nicht stimmt. Sprich du zu uns heute Morgen. Jesus, ich bete, dass wir die Kraft haben und die Energie haben, auf unser Herz zu achten und anzupassen und nicht aufhören, dir ähnlicher zu werden. Zu wollen, es zu versuchen, Herr. Darum bete ich. Amen. So, das war ein recht knackiger Einstieg. Ich weiß. Ich habe eine neue Brille bekommen. Oder ich fange so an. Es gibt einen Vers, da steht drin, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, wachsen, seid ihr im Blick auf die Erkenntnis des Messias Jesus weder träge noch fruchtleer. Also wenn gewisse Dinge vorhanden sind, dann seid ihr weder faul und träge, noch seid ihr ohne Frucht. Und dann schreibt Petrus weiter, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ich habe vor kurzem eine neue Brille bekommen. Und ich setze diese Brille auf und sehe, ich habe eine neue Stärke gebraucht. Und ich setze diese Brille auf und ich sehe mit der neuen Brille, die eigentlich perfekt passt für meine Augen, nicht mehr so gut. Meine Augen müssen sich erst dran gewöhnen. Und die Brillenträger unter euch, die kennen das vielleicht, dass man rumläuft ohne Brille und gewisse Bereiche nicht mehr scharf sieht. Man sieht es nicht mehr scharf. Ich bin kurzsichtig. Nicht so schlimm, aber so ab 20 Zentimetern, so ungefähr so viel, sehen meine Augen nicht mehr scharf. Petrus schreibt hier, bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, ja kurzsichtig. Was passiert, wenn wir kurzsichtig werden? Wir sehen nur noch das direkt um uns herum. Wir sehen nur noch das, was direkt vor unseren Augen ist. Wir sehen nur noch uns selbst, unsere Probleme, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unseren Weg, unsere Sorgen. Es sieht folgendermaßen aus. Bitte nächste Folie. Nee. Noch eine zurück. Die mit den Schienen, bitte. Ja. Hier vorne ist es scharf. Das, was direkt vor uns ist, das, was uns direkt betrifft, aber da hinten, wo es hingehen soll, da, wo uns Jesus erwartet, da, wo wir ihn anschauen, zu dir möchte ich, da wird es unscharf. Und Petrus schreibt das an eine Gemeinde und er sagt, das kann bei euch als Gemeinde passieren. Das kann bei jedem von uns passieren, dass ihr kurzsichtig werdet. Dass ich kurzsichtig werde. Und nicht mehr sehe, was da hinten kommt, wo ich eigentlich hin will. Wir werden faul und träge und passiv. Die Liebe zueinander erstickt, weil ich nicht den anderen mehr sehe, sondern nur noch um mich rum. 20 Zentimeter. Stellt euch vor, ich würde nur 20 Zentimeter sehen. Ich sehe es nicht, wie es dem Carsten geht, wie es der Ida geht, dem Horst. Nur noch um mich rum. Wir bringen keine Frucht. Und davor warnt Petrus. Zum Glück gibt es Brillen. Die wollen wir heute aufsetzen. Wir wollen wissen, was diese Dinge sind. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, da wurde es sehr, sehr greifbar, diese Kurzsichtigkeit. Der Mann saß in der U-Bahn in New York und er sitzt da und es kommt eine Familie rein, Vater mit seinen drei Kindern. Der Vater setzt sich hin und die Kinder führen sich auf. Wie unfassbar. Sie springen rum, sie sind laut, sie klettern. Und der Vater sitzt nur ganz ruhig so da. Und der Mann sagt, schaut sich an und ihm ist zu laut und er hat so einen vollen, er muss einen Vortrag halten, es ist alles zu viel und er braucht einfach Ruhe. Und er geht zu dem Mann hin und sagt, sehen Sie nicht, wie Ihre Kinder sich hier aufführen? Das geht doch nicht, sie stören uns, sie klettern, es geht nicht, sie können doch nicht so. Und der Mann schaut hoch, schaut ihn an und sagt, Entschuldigung, das ist mir nicht aufgefallen. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, meine Frau ist gerade gestorben. Und ich finde es so ergreifend, weil er selber von sich sagt, ich hatte eine Sicht, die nur auf mich beschränkt war. Ich war wie kurzsichtig. Ich habe mein Problem erkannt. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss mich fokussieren, das ist mir zu laut. Und ich habe noch nicht mal geschaut, was bei dem Mann mir gegenüber los war. Und davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst bei mir. Das möchte ich bei mir nicht und ich möchte es bei uns als Gemeinde nicht. Dass wir ein Haufen von Leuten werden, die nur sich sehen. Sich selbst. Wir kommen später auf den Text zurück. Und jetzt wird's schön. Das Erkennungsmerkmal. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich weiß nicht, wer beim Taufabend oder am Begegnungsabend da war, wo wir vor der Taufe von Samuel hier neue Mitglieder willkommen geheißen haben. Und Ich finde es ein wunderschönes Zeugnis, das wir erhalten als Gemeinde, dass mehrere Menschen untereinander gesagt haben, ihr seid eine Gemeinde, da spüre ich eine Liebe und eine Gemeinschaft. Das ist was Wunderschönes. Das ist cool. Da dürfen wir uns dran freuen. Wir dürfen uns dran freuen und wir dürfen darauf aufbauen. Ich finde es spannend, dass da steht, nicht an euren Demonstrationen erkennen sie euch, nicht an eurer Kritik an der Gesellschaft, nicht an eurer Abgrenzung, nicht an euren Jesus ist der beste T-Shirts, an der Liebe. Nicht an eurem Wissen, nicht an eurem Antwort auf alle Fragen dieser Welt, nicht an euren Meinungen, nicht an eurem Geld, nicht an eurem Segen, der uns zuteil wird, an der Liebe. Und das schreibt Johannes im Kontext des Abendmahls. Für wen sagt Jesus das? Für seine Jünger. Sie werden euch erkennen, euch an die Jünger, an die Anhänger, die an ihn glauben, die an seiner Lehre teilnehmen, die sie annehmen und die diese Lehre zur Richtschnur im Verhalten machen. So zu lieben, wie Jesus zu lieben, heißt so zu werden, wie Jesus ist. So wie ich euch geliebt habe, so liebt, verschenkend und aufopfernd und barmherzig. Erster Johannesbrief, der bereitet Johannes das Ganze nochmal auf und er verbindet die Liebe zu Gott, das ihm nachfolgen, das von ihm verändert werden, das von ihm verändern lassen, das Neuwerden, den Tod am Kreuz. Er verbindet das mit der Nächstenliebe. Und ich lese ein paar Verse einfach wild durch. Vers 7. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Vers 10, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Und noch etwas gibt es, uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Und Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind wahnsinnig starke Verse. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Nimm es gern mit nach Hause, lese es und machen wir uns bewusst, was das Fundament für Liebe ist. Was das Fundament ist für das alles. Bleib in der Liebe, schreibt Johannes auch. Bleibt in der Liebe, bleibt in mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinen Arbeitskollegen, mit deiner Familie oder mit deiner Gemeinde. Aber ich tue mir manchmal schwer, in der Liebe zu bleiben. Wir hatten eine richtig harte Zeit in der Arbeit. Jetzt 4 Wochen lang. Eine Kollegin von mir ist in Mutterschutz. Andere hat ein bisschen reduziert, ein neues Team stellt sich zusammen. Und ich habe Aufgaben übernommen, die mit meinem Gebiet nichts zu tun haben. Und die haben meinen Tag unfassbar eingenommen. Aufgaben, die ich ganz, ganz furchtbar finde. Irgendjemand musste sie machen, ich habe gesagt, okay, ich mach's. Und die Aufgabe verlangt, ich habe die Barkasse übernommen, verlangt, dass jeder unserer X-Mitarbeiter herkommt zu mir und sagt, ich brauche Geld für die Barkasse und ich möchte was einzahlen. Es reißt dich, das ist nicht so, das mache ich jetzt eine Stunde am Stück und dann ist es vorbei, sondern es kommt alle 1,5 Stunden, mal auch den ganzen Tag niemand, immer so unregelmäßig, kommen Leute, brauchen dringend Geld. Und müssen aber auch Zettel abgeben bei mir, dass das alles seine Richtigkeit hat. Auf den Zetteln, da sollte eine Unterschrift sein, die fehlt. Sollten die Summen richtig ausgefüllt sein, auch manchmal kreativ. Ich arbeite mit vielen Pädagogen zusammen, die sind allgemein ein bisschen kreativer wie jetzt eine Buchhaltung. Und ich habe gemerkt, in dieser Zeit, wie ich nicht mehr so liebend war, wie ich so ein bisschen garstig werde, wie es mich nervt. Wie ich selbst bei den FSJ-Lern, die seit 2 Wochen da sind, das noch gar nicht lang machen, merke, da ist was in mir, wo ich echt sauer werde. Wo ich sage, es ist doch nicht so schwer, da zu unterschreiben. Ist doch, da steht Unterschrift, Doppelpunkt, Strich. Wie? Ich finde es unfassbar herausfordernd, in Liebe zu bleiben. Immer. Auch wenn es wild wird. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und ich in seiner Liebe bleibe. Das ist das Schwierige. In der Liebe bleiben. Wie bleibt man da? Wie wird man nicht müde? Wie wird man nicht träge? Nicht blind, nicht kurzsichtig, nicht ich-bezogen? Das ist die große Frage. Und wir kommen wieder zu dem Vers, den wir vorhin hatten. Und zwar zu dem Anfang, zu diesen Dingen. 8 Dinge, die dir Weitsicht bringen. 8 Weitsichtbringer, die erweitern den Blick. Petrus schreibt, in seiner göttlichen Macht. Nee, Gott hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit, durch die er uns Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben in der Welt entflohen seid. Das ist jetzt ein spannender Satz in einer spannenden Übersetzung. Wichtig für euch, für uns ist der erste Satz, die ersten paar Worte. Gott hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Gottseligkeit ist ein anderes Wort für Gottesfurcht. Gott hat uns alles. Sag's gern für dich. Gott hat mir alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt, durch das ich dann erkannt habe, wer Jesus ist. Durch seine Herrlichkeit und dann geht's weiter. Und damit wir, das ist jetzt wichtig, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Steht da. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur, schreibt Paulus. Anteil an dem, was Gott hat. Im Himmel. Wir haben ein Recht, dass wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir werden nicht sterben. Wir haben Teil an der göttlichen Natur. Das ist das Ziel. Und das haben wir geschenkt. Gott hat uns. Nicht Gott wird. Nicht Gott hat eventuell einen Plan, sondern Gott hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Das ist die Basis. Er hat uns geschenkt. Aus dem mächtigen Zuspruch Gottes, ich schenke dir, wird aber auch ein Anspruch Gottes. Aus der Gabe Gottes wird eine Aufgabe. Aus dem Sein, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, wird ein tun. Denn wir sind nicht zum Betrachten, wir sind nicht zum Betrachten Christen geworden. Wir sind nicht zum Anschauen Christens geworden, zum Sitzen. Wir sind nicht Nachfolger Jesu geworden, damit wir ein schönes, super Leben haben. Wir sind Nachfolger Jesu, weil wir ihm ähnlicher werden wollen. Und er schreibt, weil wir das erhalten haben, das Geschenk, die Erkenntnis, den Anteil an der göttlichen Natur, eben deshalb verwendet allen Fleiß auf. Steckt eure ganze Energie in diese Dinge, schreibt Petrus hier. Er schreibt es an eine Gemeinde, wo man davon ausgeht, dass viele Gnostiker, also Vertreter der Gnosis, Einzug gehalten hat. Gnosis war eine Strömung damals, eine philosophische Strömung, in der es um Erkenntnisgewinn geht. Sehr innerlich. Ich komme auf göttliche Höhe durch Erkenntnis. Wenn ich mich viel mit mir beschäftige, schaffe ich es zu Gott. Und Petrus will dem entgegenwirken. Und er schreibt, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Ich finde das super, super spannend, weil es ist wie ein Frühstückstisch, eigentlich ein Frühstücksteller. Wichtigste Mahlzeit des Tages, da soll alles vertreten sein, was man braucht für den Tag. Und Petrus sagt wie, deckt euren Tisch, nicht in der, hier geht es nicht um Reihenfolge oder Gewichtung, wichtig ist, dass es eingerahmt ist von Glauben und Liebe. Das sind die Hauptdinger. Können wir durch die ganze Bibel sehen, Glaube und Liebe. Aber damit es klappt, setzt euren Fleiß auf diese Eigenschaften. Eure ganze Energie, dass ihr das formt und dass es wächst, dass es mehr wird. Und ihr dürft euch das vorstellen wie so einen Teller. Und jedes Mal, wenn Petrus was draufsetzt, wie zum Beispiel den Glauben, dann setzt er wie so ein Gegengewicht hin. Er schreibt von Glauben, aber auch Tugend. Was bedeutet Glauben? Vertrauen, für Wahrhalten, aber auch Treue und Gefolgschaft. Loyalität Jesus gegenüber. Du glaubst, du bist treu, du hältst das für wahr, was passiert, aber schau mal, was auch dazu kommen soll. Die Tugend, das Tun, die Charakterfestigkeit. Wie verhalte ich mich in welcher Situation? Vollkommenheit, Wohlverhalten, Tüchtigkeit bedeutet es. Wie verhalte ich mich da, wenn ich da bin? Ich glaube was? Ich glaube, es ist wichtig, dass meine Ehe ein geschützter Raum ist. Aber wenn mich eine Frau halb betrunken an der Bar anspricht, wenn ich betrunken bin und sagt, oh, wie sieht's aus? Da brauche ich Tugend. Da hilft mir mein Glaube. Schon, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist. Ich glaube das alles. Aber ich brauche Tugend. Zur Tugend, aber die Erkenntnis. Erkenntnis ist ein Fehler. Okay, Erkenntnis definiere ich einfach so. Von Gott geschenkter Durchblick, ein richtendes Urteil. Damit ich gut handeln kann, tugendhaft handeln kann, braucht man auch Erkenntnis nach dem Willen Gottes. Was möchte er? Für die griechischen Philosophen war die Erkenntnis der Schlüssel zur Verhaltensänderung. Und Petrus verbindet diese Erkenntnis aber mit einer Beziehung zu Gott. Du brauchst eine Beziehung zu Gott, dass du Erkenntnis hast, dass du Offenbarung hast. zur Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, die Selbstbeherrschung, das sich in der Gewalt haben, Maß halten können. Ich folge ein bisschen der theologischen Richtung, die sagt, das ist keine komplette auf Null Enthaltsamkeit, sondern dass Petrus und auch Paulus hier meinen, eine Bewusstheit und eine Mäßigung von Dingen. Seid enthaltsam heißt, ich fress mich nicht voll. Wenn mein Wirken, meine Tugend, mein Handeln fruchtbar sein soll, wenn Erkenntnis umgesetzt werden soll, dann muss ich auch wissen, wann ich Ruhe gebe, wann ich mich selbst beherrsche, wann ich mich in der Gewalt habe. Auch in der Liebe, auch in der Gemeinde. Es gibt Momente, da habe ich eine Erkenntnis, da weiß ich, was richtig ist, da habe ich den Glauben und ich wüsste auch, wie ich es mache, aber da ist es dran, enthaltsam zu sein. Ruhig. Und dann zur Enthaltsamkeit, wenn man das übt, dann braucht man eins und das ist wichtig und das ist Ausharren, Ertragen, Ausdauern. Mit Hoffnung verbunden, Fähigkeit in Schwierigkeiten und Leid nicht aufzugeben, sondern fest an Gott zu erhalten. Wieder ein Gewicht, okay? Es ist wieder ein Gewicht zur Enthaltsamkeit, die macht dich fertig. Enthaltsamkeit, stillhalten, nicht zugreifen, obwohl man will, obwohl das Fleisch möchte. Da brauchst du ein Ausharren, ein Erdulden. Und damit es alles nicht zu Verdruss führt, brauchst du die Gottseligkeit, die Gottesfurcht, das Hinwenden auf Gott, das Bewusstmachen, das Anbeten. Gott ist da, er ist noch immer der Herr. Den Blick heben und zu sagen, okay, ich erharre aus, ich bin enthaltsam, ich habe Erkenntnis, aber er ist noch immer Gott. Es ist wichtig, achte auf dein Herz, schau hoch zu ihm. Und dann setzt Paulus die Bruderliebe, die Liebe zwischen uns Geschwistern, Philadelphia, Liebe der Christen untereinander, gemeinsames geistliches Leben, daraus entsteht diese Bruderliebe. Diese Philadelphia. Und er sagt, zu dieser Liebe gehört aber noch die Agape, die Liebe von Gott her, die göttliche Liebe, die einzigartige, bedingungslose Liebe, die wir in Jesus vor Augen haben. So wie Jesus geliebt hat, so göttlich, von Gott her. Und das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Auch finden sich hier auch andere Früchte des Heiligen Geistes. Und wichtig, diese Umrahmung, Glauben und Lieben, Liebe, oben und unten, die bilden den Rahmen für das. Das sind die Schwergewichte auf diesem Teller. Glaube und Liebe. Nicht das gedankenmäßige Erfassen, nicht nur das Verstehen, sondern auch das Tun. Hier sind Worte mit Tun oder was auslassen. Tugend, das ist ein Machen. Das ist auch ein Enthaltsamkeit, das ist ein was nicht machen. Das ist auch eine Form der Aktivität. Gottseligkeit, auch zu Gott hinwenden, Gottesfurcht zu haben. Die Liebe hier, sie speist sich nicht aus uns selbst, nicht aus einem Pflichtbewusstsein. Es kommt aus der Liebe zu Gott. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Viele Leiter, viele Menschen, viele Christen kennen das. Man ist in einer Situation, man ist in einer Aufgabe, auch von Gott, die kann auch von Gott sein, stell dich dahin. Und sie sind so drin im Tun, dass sie vergessen, auszuharren, gottselig zu sein, Gottesfurcht zu haben, Glaube zu haben, dass das wächst, sich da dran zu setzen, zu arbeiten. Petrus schreibt, denn wenn diese Dinge, Also das ist gleich der nächste Vers. Wenn diese Dinge, diese hier, wenn die bei euch vorhanden sind und wachsen, seid ihr im Blick auf die Erkenntnis des Messias weder träge noch fruchtleer. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Du fühlst dich passiv und faul und fruchtleer. Da war die Antwort. Such dir ein Ding aus. Heute Morgen, nur eins. Und nimm das mit und bebete das und sag, Herr, schenk mir. Bitte gib mir. Ich greife danach. Ich möchte wachsen in dieser Sache. Du merkst vielleicht, da fehlt was auf deinem Teller. Meine Nahrung ist nicht ausgeglichen. Es ist nicht vollständig in meinem Vorangehen. Denn wenn, bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum befleißt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Für mich klingt das super. Für mich klingt alles super. Für mich klingt das Endergebnis dieser vielleicht auch sehr harten Sachen, ich will euch da nichts vormachen, echt hart. Aber für mich klingt es wert. Niemals straucheln. Früchte. Aktivität. Eingang in das ewige Reich. Plus alles, was ich mitkriege an super Sachen, wenn ich das befolge. Weg von Trägheit und Kurzsichtigkeit. Hin zu Jesus. Das ist alles, was ich sage heute früh. Hin zu Jesus. Immer hin zu Jesus. Immer hin zu Jesus. Schenk mir die Weisheit und die Weitsicht, Gott, zu wissen, was da dran ist. Ich habe euch noch einen Vers mitgebracht und dann schließe ich mit einer kurzen Geschichte, wo das für mich unfassbar berührend wird, wie Leute das gelebt haben. Der Vers steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Der tiefste Grund für unser Hoffen, für unser Hinziehen, für unser Hinlaufen, für unsere Energie da reinzustecken, liegt in der Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist hier kein Aktivitätsplan und kein du musst, du musst, du musst. Das füttert sich nicht aus dir raus. Du wirst auch, wenn du das machst, ohne diesen Vers zu kapieren, wirst du auch ausbrennen. Mach dich fertig. Habe ich probiert, spart euch's. Enthaltsamkeit ohne gefußt in der Liebe Gottes, keine Chance. Liebe leben zu Geschwistern, geht noch, vielleicht, ein bisschen. Aber Liebe zu anderen, auch die Feindesliebe ist da mit in dieser Agape. Ohne Gott, ohne gefußt in seiner Liebe, keine Chance. Wir haben keine Chance. Wir drehen durch. Ich zeige euch, oder ich lese euch was vor, was ich gefunden habe im Zusammenhang mit Liebe und Weitsicht. Und es geht um die zyprianische Pest im Römischen Reich. Die Krankheit, diese Pest, scheint ungefähr 250 nach Christus in Äthiopien ausgebrochen zu sein. In Hochzeiten starben allein in Rom, nur in Rom, in Hochzeiten bis zu 5000 Menschen. 5000. Corona, bisschen weniger pro Tag. Ungefähr ein Drittel, vielleicht die Hälfte. Kommt drauf an, wo. Die Kaiser verstarben, mehrere, zwei. Und die Heiden ließen ihre noch lebenden Angehörigen bei den Pestepidemien von Alexandrien, von Karthago im Stich und die warfen sie auf die Straßen. Die, die nicht an Gott geglaubt haben. Und die Christen kümmerten sich unter Aufopferung um die Kranken und Sterbenden. Und das klingt jetzt nett. Das klingt jetzt nett. Die Christen, ach toll, wie die Krankenhäuser, wie die Diakonie bei uns und die Caritas, die gehen zu den Alten, ach toll. Ich lese euch vor, was Dionysius, ein Gemeindemensch, schreibt. Da steht, die meisten unserer Brüder schonten aus übergroßer Nächsten- und Bruderliebe sich selbst nicht und hielten zusammen, besuchten unbesorgt vor Ansteckung die Kranken, leisteten ihnen ausgezeichnete Dienste, pflegten sie in Christo und so schieden so mit ihnen aufs Freudigste aus dem Leben. Aufs Freudigste starben sie, indem sie sich mit den Leiden der anderen erfüllten, die Krankheit von ihren Nächsten auf sich selbst lenkend und deren Schmerz freiwillig auf sich nahmen. Und viele starben, nachdem sie anderen ihrer Krankheit gepflegt und gestärkt hatten, selbst den Tod jener auf sich übertragend. Selbst der gegen die Christen gerichtete Kaiser Julian bezeugt, dass die, Zitat, die gottlosen Galiläer außer ihren Armen auch noch die unseren ernähren und die unseren, also Menschen, aber unsere eigenen Hilfe entbehren. Also unsere, die Heiden helfen den Heiden nicht, aber die Christen helfen den Heiden. Die gottlosen Galiläer. Das machen die. Cyprian beschrieb in einem Traktat die Symptome. Jetzt frage ich dich danach, tust du, machen wir. Die Eingeweide gelöst in ständigem Ausfluss entleeren sich alle Körperkräfte. Ein Feuer, dessen Ursprung im Mark liegt, gärt in den Wunden tief im Rachen. Die Innereien werden geschüttelt von stetem Erbrechen, die Augen brennen von eingeschossenem Blut. Manchmal nimmt die Vergiftung durch krankhafte Verwesung Arme und Beine. Das sind Glaubenshelden. Es ist unfassbar. Ich würde meine Familie nehmen und abhauen. Vielleicht noch um meine Familie rum, ein bisschen größeren Kreis. Das ist Liebe. Das ist diese Agape-Liebe. Diese, ich pflege jemand, der mit mir nichts zu tun hat und sterb freudigst. Ich finde das verrückt. Und das erzähle ich nicht, damit wir uns schlecht fühlen. Überhaupt nicht. Das erzähle ich, weil das möglich ist. Weil das möglich ist. Die machen das nicht aus sich, weil sie so toll sind. Das machen sie, weil Jesus in ihnen wirkt. Weil da was passiert ist. Die hatten auch Familie und Kinder und Freude am Leben. Die hatten auch alles. Das ist auch schön. Die hatten auch ihre Häuser und Pferde und Firmen. Verrückt. Oder? Deswegen, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich freue mich auf diese Reise, die wir jetzt starten, wo wir uns anschauen, wie wir praktisch lieben. 4 Wochen lang praktische Liebe. Wie sieht es aus? Zum Glück gibt es keine Pest bei uns. Ich bin dankbar, wirklich. Dass wir nicht getestet werden auf dieses Maß. Aber ich freue mich auf das, was passiert die nächsten Wochen bei uns. Zu sehen, was Jesus tut bei uns. Ich glaube, ich bete und ich glaube, dass was passiert. Dass wir noch wachsen. Wir sind echt nicht schlecht. Ich bin super. Ich finde es schön. Aber ich glaube, da liegt noch so viel drin. Und wenn Markus erzählt, ich sehe es genauso wie Markus. Markus erzählt von dem, was kommen wird. Und vom Fels Jesus. Das schlägt in die gleiche Kerbe. Wir freuen uns auf das, was kommt. Weil Jesus kommt. Und ich bete noch und du darfst gerne dazu aufstehen. Großer Gott, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deinen Sohn, ich danke dir für das, was du gesagt, getan, gewirkt hast, damals und auch heute. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, die uns Vorbild ist, und ich danke dir, dass du uns veränderst, und dass wir das ergreifen dürfen, was du uns geschenkt hast, den Anteil an deiner göttlichen Natur. Dass du uns alles schon geschenkt hast, was wir brauchen. Ich danke dir für das Bewusstsein dessen. Und ich danke dir für das, was möglich wird aus dem Bewusstsein. So segne uns du heute, Herr. Amen.